The Peckham Talks mit ihm, Christopher M. Peckham.
Heute zu Gast, auf der Suche nach dem heiligen Gral des Internets, Marketingfachfrau Britta Schewe. Ich begrüße Britta Schewe in meiner Sendung. Liebe Britta, ich grüße dich.
Hi, freut mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
Ja, ich bin gespannt. Also bei dir ist es auch tatsächlich, wir haben eben gerade kurz im Vorgespräch darüber uns ausgetauscht, wie ich auf dich gekommen bin. Und das bei dir war es auch eine große Wundertüte. Also ich habe erstmal so ganz langsam geschaut, wer bist du eigentlich? Und dann hat sich da sehr viel eröffnet, was mich natürlich auch persönlich interessiert hat. Also so die Funktion bei Rocket Beans und diese ganzen Geschichten, da kommen wir gleich zu. So, dann habe ich gesehen, es gibt auch eine Politikerin, die heißt Britta Schewe, die hat sogar die Domain. Wusstest du das?
Ja, ja, das wusste ich. Ja. Tatsächlich, ja, ja. Ich habe schon mal gewagt, mich selber zu googeln und da habe ich das gesehen, ja. Habe mir auch schon überlegt, ob ich die mal wählen soll, aber die ist halt nicht in meinem Wahlkreis. Also.
In Castrop-Rauxel ist die.
Ja, ja. Ja, ja, finde ich auch super. Also habe ich schon mehrmals mir angeschaut, die Dame.
Aber Domain ist frei, gell? Also falls ich habe jetzt gesehen, ist nicht mehr aktiv, die Domain. Also vielleicht, falls du dann nochmal dich selber, deinen eigenen Namen...
Ja, nee, lass mir mal. Also ich habe auch meine Firma nicht nach mir benannt oder sowas. Das ist mir alles ein bisschen zu viel ich dann.
Okay, bist du lieber im Hintergrund oder...
Schon, ja. Also ich überlege aktuell immer mal wieder, ob ich nicht einen Schritt mehr in den Vordergrund tun sollte und hadere da einfach mit mir ständig, immer. Also ich, bislang konzentriere ich mich mehr darauf, im Hintergrund irgendwas zu machen, als mich vor eine Kamera zu setzen. Ja.
Mhm. Aber ich habe schon, also wenn man jetzt mal so ein bisschen recherchiert, nicht googelt und so, es gibt schon ein paar Interviews mit dir. Also so ist
ja,
es
ja. Ja, ja, man kann sich natürlich in bestimmten Positionen auch nicht so rausdrücken, ne, wie man es immer gerne hätte. Und außerdem würde es mich auch freuen, wenn ich da einfach ein bisschen sicherer werde. Und also das ist ein Punkt, wo ich für mich selber immer feststelle, ja, kannst du noch besser werden, kannst du noch mehr machen. Aber da fehlt mir manchmal so ein bisschen die Motivation auch, mich da, ne, also so auch so ein bisschen zu produzieren und so. Und von daher war das noch nicht auf meiner Prio-Liste weit oben, tatsächlich. Aber theoretisch mag ich das ganz gerne. Ich mag auch moderieren gerne, ich mag auch auf Bühnen stehen gerne und Fachdiskussionen führen und so. Aber ich bin da nicht, wie soll ich sagen, motiviert genug, da wirklich was draus zu machen, in Anführungszeichen.
Kannst du mal unseren Zuhörern erklären, was du genau tust?
Ja, ich versuch's. Also ich bewege mich seit über 20 Jahren im Medienbereich und habe da ganz verschiedene Unternehmen und Funktionen durchlaufen. Das fing so ein bisschen an in der Agentur in Hamburg, wo ich meine Ausbildung gemacht habe zur Medienkauffrau. Da habe ich mich um Medienkooperation im weitesten Sinne gekümmert. Das war so eine PR- und Marketingagentur und da ging es im Prinzip darum, wie kriege ich den Film in möglichst viele Medien, ohne dafür Geld auszugeben. Und an dieser Aufgabe haben mich verschiedene Dinge gereizt. Also zum einen mit Filmen zu arbeiten, ist natürlich gerade, wenn man jung ist, besonders aufregend. Und wenn man dann irgendwie Mission Impossible 2 und Tomb Raider und Schweinchen namens Babe und sowas gemacht hat, dann war das schon mächtig aufregend zu der Zeit und auch mit den ganzen Leuten dort in Berührung zu kommen und so. Und das hat mich so.
Was heißt, wenn man das gemacht hat? Was heißt das? Das heißt, du warst daran beteiligt?
Ja, genau, an der Promotion von diesen Filmen. Entschuldigung.
Für Deutschland sozusagen.
Genau, richtig.
Ah, okay.
Und dann wurde halt wirklich auch jede Marketingaktion irgendwie mit den USA und bei Mission Impossible 2 mit Brokkoli abgestimmt und so. Da kam man sich dann halt so ein bisschen wichtig vor. Und das fand ich irgendwie ganz
auf. Mission Impossible 2 ist nicht Brokkoli, das ist James Bond. Entschuldigung.
Stimmt. Du hast vollkommen recht. Du hast vollkommen recht.
Ja.
Nee, das Management von Tom Cruise. So. Und immer gesagt, so, oh nee, Mediamarkt sieht aber schäbig aus, da wollen wir nicht rein. Und dann wurde einem das abgesägt und so. Aber trotzdem war da so eine gewisse Nähe dran. Und dann kam man sich da immer so ein bisschen wichtig vor. Und das fand ich ganz aufregend.
Ja.
Und fand es eben auch aufregend, eben dafür zu sorgen, dass ein Film möglichst oft irgendwo erscheint, ohne dafür, dass man eine Anzeige bucht. Und damit fing das so ein bisschen an, dass ich mich darüber informiert habe, was bedeutet das eigentlich? Wie kommt man eigentlich irgendwo rein, um irgendwas zu promoten? Und da gibt es ja eben einen ganzen Fächer voller Möglichkeiten. Und den habe ich dann nach der Ausbildung bei der Telekom vertieft. Da ging es dann um den Lizenzeinkauf. Also alles, was nicht bei T-Online selber geschrieben wurde, wurde durch irgendeine Form von Kooperation reingeholt oder eingekauft. Und da bin ich dann zum ersten Mal mit dem Lizenzgeschäft in Berührung gekommen, erst durch andere Themen. Und dann ging das immer mehr in Richtung Bewegtbildinhalte. Und ruckzuck ist man im Lizenzgeschäft gelandet. Und da ging es dann sehr schnell von, ich sag jetzt mal, Fitness-Apps über Lifestyle-Themen bis hin zu bewegten Bildern. Und da habe ich mich auf den Independent-Markt konzentriert und auf den Erotikbereich, also die Erwachsenenunterhaltung für die Deutsche Telekom eingekauft.
Echt? Was passiert denn? Also was wird da, was verbreitet die Deutsche Telekom an Erotik?
Sehr, sehr viel. Tatsächlich. Besuche einfach mal die eroticlounge.com, müsste es eigentlich immer noch geben. Und da gibt es einen ganzen Katalog, also tausende von Titeln. Und da bin ich dann auf Messen gegangen und habe dann geguckt, welche Produzenten machen sowas und womit verdienen die eigentlich Geld. Und dann kam es auch schon quasi zum nächsten Thema, nämlich dass ich gesagt habe, naja, wie verdienen die Leute im Internet eigentlich Geld? So, das Plattform-Einkaufen, das ist ja relativ simpel, das leuchtet einem ein. Aber irgendwann geht es halt darum, okay, wie könnte ich mir das denn mal zunutze machen, wenn ich selber mal Content produzieren will? So, und dann fingen diese ganzen Distributionsthemen an, dann ging das mit Video on Demand los und so, ne? Und das war alles so die Phase Anfang der 2000er, wo ich dann in dieses Thema kam. Geil, wir werden noch im Laufe des Podcasts die ganze Zeit vor uns hinhusten, habe ich so den Eindruck.
Ja, ich bin noch nicht wieder gesund. Also wir hatten das Gespräch schon mal auf vorletzter Woche geplant und dann, erst hast du abgesagt, gell, und dann habe ich abgesagt, weil wir beide krank.
Richtig.
Ja, das ist authentisch.
Ja, so ist ja. Absolut. Ja, nee, und dann ging es halt, also, und seitdem, also das war eben Anfang der 2000er, beschäftige ich mich mit, wie kommt man eigentlich im Internet zu welcher Plattform? Was stecken da für Geschäftsmodelle dahinter und wie kann ich mir das vielleicht als Kreativer oder als Produzent zunutze machen? So. Und bei der Telekom war ich dann eben 5,5 Jahre und war auch eine großartige Zeit tatsächlich. Und von da aus habe ich mich selbstständig gemacht und bin nach Berlin gegangen und habe dann mit zwei anderen Leuten, die auch MoviePilot gegründet haben, ein Startup gehabt, das im Prinzip White Label Video-on-Demand-Shops baut. Also eigentlich kann man sagen, seit Anfang der 2000er kümmere ich mich um Video-on-Demand-Business-Modelle, Lizenzgeschäft und habe das aus unterschiedlichen Blickwinkeln betrachtet. Also einmal aus der Plattformperspektive, dann war ich selber Produzentin, habe eine Serie und einen Film co-produziert. Ich war bei Fernsehsendern unterschiedlichster Couleur, von Viacom bis hin eben zu Rocket Beans und Joyce. Und habe mich da so ein bisschen schlau gemacht, wie das denn funktioniert mit Geld im Internet verdienen, mit Lizenzgeschäften und mit wo geht die Reise denn hin in dem Bereich. Und das mache ich bis heute. Also im Prinzip erzähle ich seit 20 Jahren dasselbe. Also, aber ja.
Hast du eigentlich so einen kleinen Kameramann, der die Kamera immer führt, oder ist das so ein Automat?
Nee, das ist eine nervige Einstellung beim iPad, mit dem ich nicht vernünftig umgehen kann.
Okay, das ist eine iPad-Einstellung. Okay. Nee, für die Leute, die uns hören, die wissen jetzt nicht, was ich meine, aber die uns sehen, ist das, du wirst immer wie, die Kamera bewegt sich die ganze Zeit. Das ist ja toll. Sowas muss ich eigentlich auch holen.
Das ist ein bisschen fancy, aber ich mach's nicht.
Das ist super. Ich finde es ganz toll. Ich bin fasziniert davon.
Bist du vielleicht läuft noch der Hund durchs Bild und dann geht die Kamera auch nochmal.
Ja, aber das wäre toll, wenn der Hund ist, ganz wichtig für die Klicks, der Hund wäre ganz wichtig. Bist du jetzt noch bei den Rocket Beans eigentlich?
Nein.
Ach, auch nicht
Nein.
mehr?
Okay. Nee, ich bin seit 3 Jahren, ist das schon wieder her? Ich glaube, seit 3 Jahren bin ich da schon nicht mehr. Also schon eine ganze Weile.
Okay, weil da ist ja noch schon so Profile von dir und so habe ich ja schon noch gefunden, da so Rocket Beans Profile, gibt es ja schon.
Ist das so?
Ja.
Also eigentlich meinte ich auf den üblichen professionellen Netzwerken da alles geupdatet zu haben. Vielleicht findet man mich noch in irgendwelchen Foren oder so, das kann natürlich sein, da sind die Fans ja sehr aktiv. Aber eigentlich bin ich da schon seit 3 Jahren nicht mehr und das auch ganz offiziell. Also.
Nee, man findet dich tatsächlich noch eben auf der rocketbeans.tv.tv-Seite.
Also oh, Kocke.
Also ich war nicht nur auf den unprofessionellen Seiten, sondern tatsächlich findet man dich.
Sehr
aber,
schön.
Aber das Internet vergisst ja nicht. So, das nee. ist ja einfach so.
Ja, einmal und außerdem einmal Bohne, immer Bohne. Ne? Also da kann man nichts gegen machen. Wenn man in dem Laden gearbeitet hat, dann wird man ihm auf ewig verbunden sein. So ist das einfach.
Ja, das ist doch schön.
Ja, also das ist auch tatsächlich etwas, was mir auch viel bedeutet. Also, dass ich mit den Leuten, mit denen ich gearbeitet habe und zukünftig arbeiten will, dass man da einfach einen guten, freundschaftlichen Kontakt weiterführt.
Na klar. Das heißt, du bist aber im Grunde so, was das Internet angeht und das Marketing im Internet, kann man sagen, du bist wie von Anfang an dabei gewesen?
Gefühlt ja.
Ja,
ja.
Okay.
Ja, also, also mein allererstes Praktikum, das war in einer Musikfirma in Hamburg, Public Propaganda hießen die. Und ja, die haben halt Promo gemacht, die hatten auch einen Vertrieb und ein Label und keine Ahnung. Und da erinnere ich mich noch daran, dass zu dem Zeitpunkt Google kam. Also wir haben schon so unsere eigene Webseite und so ein bisschen zusammengefrickelt, ne? Aber dann kam Google tatsächlich. Also ich erinnere mich noch an diese Anfangszeit für mich, ne? Also es gibt natürlich noch andere Nerds, die sind schon noch viel länger unterwegs und waren in anderen Foren und sowas. Aber ja, an diese Anfangs-Google-Zeit erinnere ich mich noch gut.
Ja, ja, das war vorher war Yahoo und Alta Vista und so.
Ah, als Alta Vista fand ich
Suchmaschine.
Cool.
Ja. Das ist schon echt lange her. Oder halt früher, ich weiß halt, als ich jugendlich war, dann als das Internet sozusagen aufkam, dann war ich bei AOL. Erste Rechnung, glaube ich, war 800 Mark oder so Internetkosten, weil ich den ganzen Tag online war. Es war ganz furchtbar, man wusste nicht so genau, meine Oma hat das dann bezahlt, das weiß ich noch. Und dann war man ja wie nur in dieser Oberfläche von AOL und da gab es dann so Chaträume und das war ja alles so ganz merkwürdig. Man wusste nicht so genau, was das eigentlich alles, also was das Internet in dem Sinne ist. Man fand es ganz witzig, aber man hatte so Kategorien, da konnte man so draufklicken und so. Und dann gab es da schon so externe Webseiten, die waren aber alle noch ganz schlicht und einfach und so, ja.
Ja. Ja, ja.
So, naja, also so.
War eine gute Zeit.
Es geht so. Also wenn man sich. Ja, eigentlich nicht, weil man konnte es noch nicht so richtig für sich benutzen. Man wusste so noch nicht so genau, was das eigentlich ist, ja. Die Leute waren in diesen ganzen Chaträumen und haben sich da unterhalten und keine Ahnung. Also es war schon. Und dann später halt, weil ich habe schon irgendwie 2007, glaube ich, haben wir angefangen oder 2008. So eine Internetshow zu machen und dann gab es hier in Deutschland auch 7Load, das kennst du bestimmt auch noch, oder?
Ja, ja, absolut, klar.
Und dann haben wir da auch so einen Kanal gehabt und die wollten ja so ein bisschen wie deutsche YouTube sein so und haben dann auch...
Wir haben auch einen guten Job gemacht, also...
Ja, 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 ich kannte auch, irgendjemand war auch mal bei mir in der Sendung, der da kurz auch war, glaube ich, bei 7Load und...
Radek.
Ja, ja, genau, Radek Wagner meinst du den, ja, ja, genau, der war, glaube ich, da, ja. Und die haben dann so Wettbewerbe auch gemacht. Dann konnte man die Sendung, die am höchsten geklickt wurde, hat dann so eine Prämie bekommen und so ein Zeug, ja, damals.
Ja, ja.
Es war echt so eine ganz merkwürdige Zeit. Aber das war alles noch so zu der Zeit, wo man noch nicht so viel damit anfangen konnte, hatte ich das Gefühl. Also die Leute konnten noch nicht so viel damit anfangen.
Ja, ja, da war es ja auch, in der Tat noch gar nicht so. Üblich, dass man Sendungen in irgendeiner Form gestreamt hat. Also, und sich dann auf einem großen Screen angeguckt hat und sowas. Das waren damals eben tatsächlich die ersten On-Demand-Angebote. Und da war 7Load wirklich ganz vorne mit dabei. Also, das war die Zeit auch, in der MaxDome entstanden ist, wenn mich nicht alles täuscht und so. Also, das war alles so eine Soße. Da gab es eigentlich auch nur eine Handvoll Anbieter, die da so in die Richtung gegangen sind. Und das hat sich dann, ja, innerhalb von 5 Jahren, würde ich sagen, relativ rasant entwickelt. Das war auch so ein bisschen, ich fand es ganz spannend, weil damals war ich bei der Telekom und wir hatten zum ersten Mal die Fußball-Bundesliga-Rechte erstanden. Also die Übertragungsrechte, weil, und die hat mein Chef damals, das war großartig, für ein Appel und ein Ei erstanden, also kann man sagen, weil Sky zu dem Zeitpunkt gar nicht bewusst, also der DFL, nicht Sky, gar nicht so bewusst war, Achso, das sind nicht nur ruckelige Briefmarken, große Bilder, die man da sehen kann, sondern man kann das auch groß gucken und auf dem Fernseher übertragen und so. Ja. Auch durch dieses Internet.
Okay.
Und dann gab es so eine Saison, da rannte mein Chef extrem gut gelaunt durch die Flure, weil es ihm also gelungen ist, für einen Preis, der heute ja ein Pfennigbetrag ist, im Prinzip die Bundesliga-Rechte zu ersteigen. Das war großartig. Sowas. Das war damals, noch irgendwie möglich. Das war ganz cool. Es hat sehr viel Spaß gemacht, weil wir da so viele Dinge ausprobiert haben, die es halt einfach vorher noch nicht gab. So, das hat extrem dazu beigetragen, wie ich mich auch heute noch so im beruflichen Alltag bewege, dass ich sage, ich möchte gern Dinge schaffen, die es so noch nicht gab. Und das einfach mal ausprobieren, wie das funktioniert. Das ist ein großer Motivator für mich. Und das kommt, glaube ich, auch ein Stück weit aus der Zeit.
Ist das denn heute noch möglich bei so viel Überangebot und so viel Content-Creatoren?
Ja, gerade dann. Also jetzt gerade stelle ich auch fest, dass es zu einem, also gefühlt für mich zu einem extremen Innovationsloch gekommen ist, weil es so herrlich bequem war, große Player zu haben, wo du alles findest. Also ein YouTube, ein Spotify und keine Ahnung was, die funktionieren ja insbesondere dadurch, dass wir uns einfach keine Gedanken mehr darum machen müssen, sondern das ist so eine Art One-Shop-Stop, ne? Wo du hingehst und dann kannst du alles angucken, was dich auch nur im Entferntesten interessiert oder anhören. Und davon wieder wegzukommen, um neue Inhalte und Angebote zu schaffen, halte ich für extrem spannend. Und da bin ich, da denke ich, da gibt es viel Raum für neue Innovationen und auch, wie Geschäftsmodelle neu gestrickt werden können, dass sie anderen Leuten zugutekommen. Wir sind ja in diesem ganzen Startup-Business, das ja letztendlich das Internet, befüttert, gibt es ja nur relativ klassische investorengetriebene Finanzierungsmodelle, sage ich jetzt einfach mal, in denen insbesondere in den letzten Jahren in der Entstehungsphase solcher Angebote immer wahnsinnig viel investiert wurde in ein zukünftig erfolgreiches Modell. Oder das Geschäftsmodell ist erstmal gar nicht so wichtig, weil es erstmal um Daten geht, die gesammelt werden, um sie dann später zu kommerzialisieren. Und ich bin der Überzeugung, dass es sehr wohl Raum dafür gibt, Geschäftsmodelle zu entwickeln, und das versuche ich auch gerade, um Content-Produzenten eine andere Umsatzbeteiligung an dem, was im Internet generiert wird, zuteilkommen zu lassen. Also können wir uns beispielsweise Genossenschaftsmodelle vorstellen im Medienbereich. Gibt es, so viel ich weiß, noch nicht oder sehr, sehr, sehr wenig. Also ich habe zumindest kein ernstzunehmendes gefunden. Und da zieht es mich gerade so ein bisschen hin. Also wie kann ich Modelle schaffen, an denen Kreative sich aktiv beteiligen können, und zwar nicht nur an dem Produkt selber und ihren Inhalt beisteuern, sondern auch an der Firmenstruktur, an wie werden Entscheidungen getroffen, was verdiene ich langfristig an der Firma mit, habe ich da Anteile, ja, nein. Also ich glaube, da gibt es auch eine Menge Raum, den wir ausloten können. Ja.
Also wie abseits von kommerziellen Portalen wie YouTube oder so, dass man also so ein bisschen so wie so ein Rocket Beans-Ding, oder?
Ja, schon. Also ich glaube an starke Marken, weil ich denke, dass sich Leute für Inhalte oder für Menschen interessieren. Und wann immer ich eine bestimmte Form von Inhalten unter einer Marke zusammenfassen kann oder eine bestimmte Gruppe von Menschen, die unter einem gemeinsamen Dach auftreten, dann ist das für mich ein zuverlässiger Garant, warum Leute wiederkommen sollten, um etwas zu konsumieren. So, und der Trend der letzten Jahre war, in der Tat zu einzelnen Influencern zu gehen, ne, und die zu konsumieren. Weniger so ein Netzwerk- oder Klickengedanke. Der funktioniert aber, weil er sehr menschlich ist. Also das ist einer der Erfolgsfaktoren von Rocket Beans. Dadurch, dass die Jungs das einfach seit 15, 20 Jahren gemeinsam machen, hat sich eine gewisse Zielgruppe so an diese Konstellation der Gesichter gewöhnt, dass das Alltagsbegleiter geworden sind. Und ich glaube, dass solche Vertrautheitsthemen immer funktionieren werden. Und es ist egal, welche Technologie wir haben oder sonst irgendwas, wir sind Affen in Stiefeln, die sehr relativ einfach geprägt werden Und ich glaube, nach solchen Identifikationsfiguren suchen wir immer wieder. Und da ist die Technologie relativ irrelevant, glaube ich. Also ergo glaube ich, dass es sich immer wieder lohnt und dass es immer wieder möglich sein wird, Konstrukte um eine Gruppe von Menschen oder um bestimmte Themen herum aufzubauen und durch Marken aufzuladen, zu emotionalisieren, wieder auffindbar zu machen. Das sind, glaube ich, Dinge, die nie flöten gehen werden. Egal, welche Technologie wir da einsetzen. So, und es ist aber natürlich, ich sage jetzt mal, für eine unpersönliche Marke wie Netflix musst du damit sehr viel Geld hantieren, um die schnell erfolgreich zu machen. Wenn du eine Marke independent aufbauen willst, geht das über Menschen und du brauchst mehr Zeit, wenn du kein Geld hast. Das sind so, ich weiß nicht, ob es einigermaßen verständlich ist, wenn ich so erzähle, ne? Aber das sind so Daumenregeln, die ich für mich so immer wieder im Markt beobachte und nach denen ich dann versuche zu agieren. So.
Ja, ich verstehe es schon. Zuhörer weiß nicht, aber meine Zuhörer verstehen oft nicht, von was ich spreche, deswegen ist es nicht so schlimm. Die haben sich daran gewöhnt. Ich denke mal, erst redet er über das, dann kommt wieder das, weil meine Themen sind immer so gemischt, aber es ist tatsächlich auch mein Prinzip. Also es ist gar nicht Zufall.
Ja.
Weil ich das immer ganz gut finde. Aber egal, auf jeden Fall, ich verstehe es schon. Ist das aber auch dann die, ich meine, es ist, also früher zum Beispiel, als Facebook der heiße Scheiß war, da konnte man sich kaum noch konnte man sich eigentlich gar nicht vorstellen, was wird das nächste Ding nach Facebook sein.
Mhm.
Heute gibt es irgendwie viele Dinge, wo man sagt so, ja, das sind halt irgendwie die Dinger nach Facebook. Man kann fast sagen, es sind schon die Dinger nach Instagram und es sind schon, jetzt sucht man vielleicht nach dem Ding nach TikTok. Und das sind natürlich die großen Player, ja, die dann ja vielleicht, man hat dann das Gefühl, okay, bei Facebook sagt man, okay, Leute ab 45 plus oder so, die sind da halt noch und alle anderen nicht mehr. Und das ist dann vielleicht auch die Schublade oder die Nische, die Facebook irgendwann hat. Also ich weiß nicht, wie
kann
sie
sein.
Ja, so theoretisch jetzt mal gesehen.
Ja.
Das sind natürlich nicht, also so eine, so diese Größenordnung an Portalen, wie stehst du zu denen? Lehnst du die eher ab? Also sagst du eher, das ist etwas, was die funktionieren immer, also werden auch immer funktionieren, werden vielleicht sich noch weiter ausbauen oder bleiben dann halt so nischig irgendwann, wie zum Beispiel dieses Beispiel Facebook. Oder vielleicht wird YouTube halt auch irgendwann ein Riesenvertrieb werden, habe ich mir auch schon überlegt, ja, dass man sagt, YouTube ist irgendwann das Nonplusultra, weil und spezialisiert sich mehr, also sendet noch bewusster, sodass nicht nur jeder, sondern dass du, ich meine, es gibt es ja heute schon, ja.
Naja, also das ist so ein bisschen zweischneidiges Schwert. Das ist ja auch der Widerspruch, mit dem man so vielleicht auch als Mensch für sich leben muss, dass ich halt gewisse Strukturen an einem Alphabet, also Google, bedenklich finde und auch nicht mehr gutheiße. Gleichzeitig aber so eine faule Sau bin, dass ich viele Dienste auch selber nutze. Ne? Und das ist so ein bisschen, damit hadere und kämpfe ich persönlich. Und ich glaube, das geht ganz vielen Leuten so. Und wenn man sich so den weltweiten Markt anguckt für bestimmte Produkte, da gibt es ja jetzt auch gar nicht so rasend viel. Die Abstände von internationalen, global agierenden Unternehmen gegenüber lokalen Anbietern, die werden ja immer größer, die werden ja nicht kleiner. Ne? Das heißt auch dieses Monopolproblem oder Oligopolproblem, das wird immer größer per se, wenn wir nicht gegenläufige Maßnahmen entwickeln. Also zum Beispiel lokale oder europäische Angebote schaffen, die zumindest versuchen, auf einer ähnlichen Ebene mitzuspielen. Das heißt aber natürlich nicht, dass man von heute auf morgen ein Unternehmen aus dem Boden stampfen kann, das so agiert wie in Amazon. Also Amazon alleine im Logo steckt schon drin, dass sie von A bis Z alles liefern wollen. Ne? Das kann so gut wie niemand. So. Auch ein Google hat durch die letzten 20 Jahre eben so einen Vorsprung entwickelt, die kannst du nicht einfach mal eben so einholen. Auch ein Netflix steckt so viel Geld in einen Content-Markt, dass wir das gar nicht schaffen könnten aus einer, ich sage jetzt mal, deutschen oder europäischen Perspektive. Herrje, also im Medienbereich, ich weiß gar nicht, auf was sich die EU zuletzt wirklich geeinigt hat. Also ich glaube, die Normierung von Steckern in Handys, das haben sie hingekriegt. Das war es aber auch. So, das heißt, also gewisse, ich sage jetzt mal, Bewegungen lassen sich so gar nicht mehr aufhalten oder Unternehmen werden nicht mehr kleiner. Die können gar nicht kleiner werden, in Anführungszeichen. Aber es gibt genug Raum zu sagen, naja, wir müssen ja nicht so groß werden, wir müssen ja nur anders sein. Wir müssen andere Produktfeatures haben oder einfach Inhalte bieten, die du sonst halt zum Beispiel nirgendwo findest. Na, also ich glaube, da gibt es schon noch eine Menge Raum, aber man sollte vielleicht nicht mit dem Anspruch rangehen, so groß zu werden wie die 5 großen Player. Ne, weil ich finde, das kann man auch sehr schön an der Temu-Strategie sehen, wie die in den deutschen Markt oder in den europäischen Markt eingetreten sind. Die buchen gar keine Werbung mehr oder machen großartig jetzt Bambule in den ersten Monaten, sondern die haben einfach mit Freiprodukten gearbeitet, die sie Nutzern für so gut wie nichts zur Verfügung gestellt haben. Und dadurch haben die innerhalb kürzester Zeit so ein Wachstum erzielt, dass sie gar nicht so sehr in klassische Werbung investieren mussten, wie das andere ein paar Jahre vorher gemacht haben. Ne? Also man sieht an solchen Beispielen immer, es gibt ganz, ganz viele unterschiedliche Wege, einen Markt in einen Markt einzudringen und den in Anführungszeichen zu erobern mit einem innovativen Produkt. Wenn man schlau genug ist, also zum einen moderne Trends zu berücksichtigen und zum anderen aber zu sagen, ich mache es jetzt einfach mal anders als die 5, die davor waren, weil allein das fällt schon auf, behaupte ich.
So. Aber in was für einer Größenordnung für die Projekte, die du vorantreibst, denkst du denn? Also wo willst du denn damit hin? Wenn du sagst, okay, vielleicht die, also natürlich das ganz Große kriegen wir nicht hin, aber das heißt wie eine Schublade, schon wie eine Schublade erschaffen.
Ja, genau. Also letztendlich sage ich, also für mein aktuelles Projekt beispielsweise, das ist also eben mit einem Genossenschaftsgedanken verbunden, wäre ich zufrieden, wenn die Genossenschaft in sich funktioniert, wenn ich damit ein Ökosystem schaffen kann, das meinetwegen 2 Handvoll Leute festangestellt beschäftigt, das Umsätze erwirtschaftet, mit denen die Kreativen, die bei diesem Projekt mitmachen, gut leben können, eine gute zusätzliche Einnahmequelle schaffen und dieses Modell als solches für sich funktioniert. Ich muss nicht das Ziel haben, 100 Leute zu beschäftigen oder ähnliches, sondern ich möchte sehen, dass ein Ökosystem wie so ein Perpetuum mobile in sich funktioniert. So, und das muss für mich nicht unbegrenzt wachsen, sondern da reicht mir ein mittleres, mittelständisches Unternehmen, das solide vor sich hinläuft. Und dann finde ich, hat man dann im Medienbereich tatsächlich schon viel erreicht. Also das ist gar keine Selbstverständlichkeit, ein Medium zu betreiben, mit dem man sich selbst ernährt und ein bisschen Gewinn macht, damit alle Spaß haben und gut ist.
Aber ist das für dich auch so, wie zu den Medien, die vorherrschen, etwas beizutragen oder eine Innovation voranzutreiben, also einen Traum zu haben?
Mir geht es immer um eine, mir geht es häufig darum, Dinge zuerst zu machen. Also das ist ein ganz großer Motivator. An solchen Produkten habe ich immer gearbeitet, habe versucht, welche zu entwickeln oder meinen Teil dazu beizutragen. Also das ist mein persönlicher Motivator tatsächlich. Das heißt, wenn ich Kunden berate, schlage ich denen Ideen vor, die ich selber auch so noch nicht gesehen habe und recherchiere dann, ob es dafür einen Grund gibt oder nicht oder wo ich meine, dass das Unternehmen sich jetzt irgendwie wirklich einen ehrlichen Schritt weiterentwickeln würde und dementsprechend auch neue Produkte entwickelt, die man so vielleicht nicht von dem Unternehmen erwartet hätte. So, das ist also grundsätzlich erstmal ein Motivator und eine Art und Weise, wie ich arbeite. Für mich selber bedeutet das, dass ich sage, wie damals, als ich vorhin erzählte, als ich von der Telekom ging, dass ich sage, so, ich will jetzt mal ein White-Label-Video-on-Demand-Shop bauen, weil ich glaube, das würde funktionieren, dass es unterschiedliche Seiten gibt, die unterschiedliche Video-on-Demand-Libraries anbieten. Ja, also wenn ich jetzt mal, keine Ahnung, ein Boulevard-Printmagazin vor 15 Jahren, eine Bunte oder eine Gala oder sowas, wenn die einen eigenen wie die Onimanshop mit der Teufeltrick Prada drin gehabt hätten und Die Hard eben nicht. Ich glaube, das wäre ein okayes Modell gewesen, um Video on Demand schneller in so eine Art Mainstream zu bekommen, als es gedauert hat, um zu warten, bis es ein Netflix gibt, das Video on Demand hier etabliert. Sage ich jetzt mal so. Ganz salopp. Das heißt, auch bei den Filmen, also bei dem Film, den ich gemacht habe und der Serie, habe ich geguckt, okay, was gibt es denn aus meiner Perspektive noch nicht? Was hat noch keiner gemacht? Und das war zum einen ein HD-produzierter Skaterfilm. HD war zu dem Zeitpunkt 2007, 2008 noch keine Selbstverständlichkeit. Das heißt, es war der erste Film aus deutschsprachigen Landen, die sich um die Skaterkultur dreht, der in HD produziert wird und sowas wie ganz langsame Slow-Mos von irgendwelchen Tricks auf dem Skateboard und sowas gab es vorher noch nicht, hat man vorher noch nicht gesehen. Sowas zum Beispiel, ne? Dass ich gesagt habe, ja, ich weiß, das ist nur so eine Nische, aber ich bin trotzdem davon überzeugt, dass ich das so durchfinanzieren kann, dass wir eine Kinotour machen können, dass der Film auf DVD erscheint und dass wir mit den Fans zusammen feiern können. Das war mein Ziel und das haben wir auch geschafft. So, jetzt ist er seit kurzem bei Amazon nach 15 Jahren. Ich bin sehr stolz.
Wie heißt er denn für Leute, die es sich angucken wollen?
Born to Skate. Born to Skate heißt er. Und ist also mit sehr viel Fäkalhumor bestückt und macht einfach Spaß zu gucken. Ist ein Roadmovie. So, und sowas gab es halt eben noch nicht. Und dann,
mit Fäkalhumor? Was war das? War das Jackass-Einfluss? Oder?
Ja, so ein bisschen pubertär, Jackassig. Ja. Ja, ja. So sind die Jungs halt. Also vor allen Dingen der eine. Und das war sehr lustig, war eine lustige Zeit. Ja, sowas zum Beispiel. Oder halt eben zu sagen, naja, wenn ich einen White-Label-Video-on-Demand-Shop mache, dann möchte ich gerne nicht nur Filme, sondern auch Musik in dem Shop haben. Also eigentlich waren wir das erste iTunes im Independent-Bereich und haben sowohl Filme als auch Musik auf der Plattform anbieten können. Sowas beispielsweise. Dann bei meiner Serie, es war eine Animationsserie für Erwachsene, nicht lustig. Gibt es auch bei Amazon, ist mit Joscha Sauer, dem Zeichner der erfolgreichen Nicht-Lustig-Cartoons, entstanden und der wollte das schon ewig machen, wir kannten uns schon ewig, ich habe gesagt, das ist, hat auch noch keiner gemacht zu dem Zeitpunkt. Wir wollten das Projekt vor allen Dingen durch Crowdfunding finanzieren, was wir ebenfalls geschafft haben. Das war nach Stromberg zu dem Zeitpunkt, der hatte 1 Million eingenommen, wir haben irgendwas zwischen 500.000 und 600.000 eingenommen. Das war schon das zweitgrößte Projekt, was es in dem Bereich gab, aber halt für viele völlig unterm Radar. So, und das lief auch nie im Fernsehen, weil Leute gemeint haben, Animation für Erwachsene funktioniert nicht im Fernsehen. So, der ganze Kram. Aber das sind große Motivatoren für mich, Dinge einfach zuerst zu machen, zu sagen, wenn 10 Leute dagegen reden, dann will ich die 11. sein, die dran glaubt und einen Weg finden. Und das ist ein bisschen müßig und ein bisschen anstrengend und sehr zehrend. Aber das ist meine Hauptmotivation, kann man sagen, für Arbeit. Weil ansonsten muss ich nicht arbeiten. Es steckt nicht in meiner DNA drin, dass ich das geil finde.
Zu arbeiten?
Ja.
Naja gut, das ist halt die Frage so wie nach Selbstverwirklichung. Also so dieses... Weißt du, also...
Richtig. Naja, also für mich sind diese beiden Dinge sehr eng miteinander verbunden. So. Und wenn ich das Gefühl habe, ich kann das nicht, also ich kann mich hier nicht selbst verwirklichen in der Arbeit, so wie ich sie meine, machen zu wollen, dann wird es häufig schwierig. Also dann fehlt mir auch irgendwann die Motivation, so warum ich das tun sollte. Da reicht mir Geld als Motivator nicht aus.
Das ist ja gut. Aber ist nicht auch, also wenn neuer Output sozusagen in die Welt hinausgetragen wird, muss nicht dieser, also wenn man sagt, ist jetzt vielleicht was ganz anderes, was noch keiner gemacht hat, muss das aber nicht auch einen Wiedererkennungseffekt haben, auch wenn er vielleicht nur unbewusst passiert, dass man sagt, doch, irgendwie kommt mir das schon bekannt vor, aber so habe ich es noch nie gesehen. Ist es nicht auch wichtig, um Leute zu erreichen?
Das ist,
Als wenn es jetzt total, weißt du, wenn es total fremd ist, dann ist ja oft, die Leute haben keinen Zugang, die Tür fehlt.
Ja, Das stimmt. Jetzt müssen wir nur so ein bisschen auseinanderfrickeln, wie wir das mit bekannt meinen. Also, weil ich habe jetzt, was weiß ich, 3, 4 Projekte genannt, die alle sehr, sehr unterschiedlich sind und die auch keinen roten Faden haben. Den brauche ich für mich nicht und ich muss auch nicht wiedererkennbar sein für irgendwen oder für irgendwas im Markt, sondern die Produkte müssen das. Und da ist in der Tat wichtig, da gucke ich mir auch vor allen Dingen an, wovon ich überzeugt bin, was als Produkt oder als langlebige Marke gut funktioniert. Nicht lustig ist eine langlebige Marke, die funktioniert ebenfalls seit, ich weiß nicht, 15, 20 Jahren. So, also ich kenne zumindest Joscha schon seit fast 20 Jahren. Und das ist nichts, was man sich, also die in der Fangruppe sowieso nicht, die kennen das aus dem FF und das macht das auch funktionierend, so, das ganze System. Aber die Nutzer, weiß ich nicht, ob man die lange an nicht lustig heranführen müsste, damit sie daran Spaß haben können. Genauso wenig wie bei dem Skaterfilm. Weil da sind auch, gut, das führt jetzt vielleicht ein bisschen ins Detail, aber bei dem Skaterfilm ist es auch so, dass da eben Leute zur Sprache kommen, die eben mit dem Skaterbereich auch nichts zu tun haben. Ne? Oder ein Dozent, der sich erstmalig mit der Szene überhaupt beschäftigt und sowas. Und da hat man dann dieses von außen drauf gucken und was finden die da eigentlich so cool dran an dem Skaten? Und was macht diese Szene eigentlich aus? Und warum haben die so eine hohe Identifikation zu ihrem Skateboard und zu dieser Szene? Weil wenn du Skater fragst, was sie machen, dann sagen sie, ich bin Skater. Du wirst aber nie irgendwie, keine Ahnung, einen Tennisspieler treffen auf der Straße, der sagt, ey, ich bin Tennisplayer. So, ne? Das ist halt ein Hobby, was andere Leute machen. Mit dem Skaten identifizierst du dich, wenn du wirklich Teil der Szene bist. Und solche Sachen. Und das zu vermitteln, finde ich sehr spannend. Also immer wieder in unterschiedliche Szenen zu gucken, tatsächlich zu verstehen, wie die funktionieren und daraus irgendwas zu machen und zu sagen, ach gucke mal, du musst gar nicht immer großpoppig, mainstreamig und machen, was alle machen, sondern du kannst auch in deiner Szene was sein und davon leben. Das funktioniert bei überraschend vielen Szenen, sage ich jetzt mal. Und das ist auch wiederum ein Trend, der aktuell ist, dass wir große Szenen, große Nischenstars haben, die für den Rest der Welt völlig unbekannt sind. Nee. Interessiert kein Schwein. Ich meine, guck dir die großen Gaming-Influencer an oder sowas, ne? Die, also ich würde mal sagen, die werden von Millionen von Kids werden die geliebt. An einem Erwachsenen wie du und mir rennen die vorbei und werden nicht erkannt. So, das sind aber Heroes mit Millionen Reichweite auf der Ecke. So, ne? Und das sind so Phänomene, die finde ich auch zum Beispiel an der medialen Entwicklung besonders schön, dass man sieht, okay, wir haben so viel Raum durch das Internet gewonnen, dass wir sagen können, hier hat jeder eine Ecke, in der er groß werden, in der er Dinge machen kann, in der er sich entfalten kann. Da gibt es überall wunderbare Ecken, in denen man sich austoben kann. Du musst kein Popstar mehr werden.
Das war auch ein bisschen schade, oder? Oder ist das so altmodisches Gedöns irgendwie so, dass man, weil wir halt so groß geworden sind und so. Also dass man letzten Endes, meine Tochter, die, ich meine, dadurch lerne ich ja dann neue Leute kennen da, die sagt dann ja der und der und klar kenne ich den. Das passiert dann ja schon durch Generationen, weißt du, glaube ich, so, dass sowas passiert. Auf der anderen Seite fehlt mir aber komplett dann irgendwann ja auch der Überblick. Also so.
Also vom Überblick können wir uns verabschieden, glaube ich. Den kriegen wir nicht mehr hin. Und das ist eben auch ein Phänomen von, es gibt immer mehr Leute, die immer mehr machen, was immer mehr verfügbar ist. Ne? Also das ist halt Masse. So, das heißt, unsere Herausforderungen der Neuzeit werden, wie werde ich überhaupt auffindbar und wie unterscheide ich, was richtig und was falsch ist? Oder echt oder unecht oder wie auch immer man es nennen will. So. Also eine gewisse Verortung und vielleicht auch eine Form von Gruppengefühl. So, also das sind auf jeden Fall so Megatrends, würde ich sagen, auf die man genau gucken sollte. Und per se finde ich das nicht schlecht, dass es nicht mehr keine Ahnung, Tina Turner, Phil Collins und Michael Jackson gibt, sondern halt irgendwie 300 von denen, nur in unterschiedlichen Genres. Finde ich gar nicht mal so übel. Ich hab den Eindruck, ich kann immer mehr entdecken, so. Aber wenn man versucht, Popstars zu schaffen und das auf Basis von Algorithmen, und das sehen wir ja, ne, also dass es einzelne Creator schaffen, ganz groß zu werden, Mr. Beast, uneinholbar, keine Ahnung was, kriegt dann eine Amazon-Show, wird mit Geld zugeschissen. Das sind aber 5 Leute, die so mit Geld zugeschissen werden. Die anderen, und es gibt alleine in Deutschland über 100.000 YouTube-Kanäle. Über 100.000, das muss man sich mal geben. Und das werden täglich mehr. Da wird unser Problem eher sein, was ist eine gute Kuration, wie, ne, wie unterscheide ich tatsächlich und wie bin ich auffindbar. Und da kann man wunderbar Hero in seinem Segment werden, davon vernünftig leben. So, dann wird man halt kein Mr. Beast, aber mein Gott, können wir ja nicht alle werden. Ne? War auch früher nicht so, dass jeder Michael Jackson wurde. So.
Nee, aber dann sagt man halt, okay, also ist die Frage, ob es jetzt halt zum Beispiel 150 Michael Jacksons gibt, die ich aber noch nicht entdeckt habe, weil ich mich nicht in dieser Nische aufhalte. Das ist die Frage, oder gibt es die eigentlich gar nicht? Und deswegen ist, und wenn es einen geben würde, der würde dann aber auch über das Ganze sozusagen hinweg fliegen und wäre dann weltweit berühmt. Also das wäre ja auch nochmal die Frage. Oder ist das einfach nur, gibt es einfach Millionen von Menschen, die sind einfach jetzt talentiert, machen ihre überall in ihren Bubbles, sind die kleine Stars?
So also, ist es also. Wir generalisieren jetzt natürlich sehr, ne? Und das ist sicherlich auch unterschiedlich in den einzelnen Szenen und so. Aber ich würde die These aufstellen, dass, ich sage jetzt mal, von 100 Leuten sind 15 kreativ. Ja? Davon sind 10 wirklich gut. Und 5 richtig, richtig gut. Und die werden auch berühmt. Die werden richtig berühmt. So. Das sind aber 5 von 100. Und dieses Verhältnis ändert sich nicht. Uns kommt es nur so vor, als ob es immer mehr werden würden, weil diese 15 sich alle ausleben können. Weiterhin werden nur 5 Leute sehr, sehr berühmt. So. Aber es gibt eben 15, die Angebote schaffen, die man sehen kann. Vor 20 Jahren hat man diese 15 nicht gesehen, sondern du hast nur die 5 gesehen. Von denen einer ein Weltstar wurde. So, das heißt, uns kommt es natürlich so vor, als ob das Verhältnis größer werden würde und es immer mehr Kreative gibt. Aber eigentlich gibt es vor allen Dingen viel mehr Rotz.
Ja, das denke ich auch.
Mit KI, Gott, es wird ein Albtraum die nächsten Jahre, mit was für einer mediokren Scheiße wir zugeballert werden. Verwette ich 100 Mark und eine Mofa drauf. Das heißt, da immer durchzukramen, durch diese ganze mittelmäßige Kram und wirklich etwas zu finden, wo man sagt, das ist ein Ausnahmekünstler im Musikbereich, im Filmbereich, im, keine Ahnung, in sonstige Kreativarten, ja, ein Zeichen oder sonst irgendwas. Davon gibt es einen gleichbleibenden Anteil an Menschen, wenn du so auf die 100 rechnest. So. Aber dadurch, dass wir immer mehr Menschen werden, mit immer mehr technischen Möglichkeiten, ist das natürlich eine Schwemme, die ungewohnt ist. So, aber die Phänomene bleiben, glaube ich, relativ gleich. Also das führt wieder zu meiner Hypothese, dass ich sage, so manche Geschichten, die verändern sich halt nicht, weil wir halt eben Affen in Stiefeln sind. Wir haben nur eine ganz andere Sichtbarkeit oder Möglichkeit, uns zu produzieren mit den technologischen, mit der technologischen Basis, die wir inzwischen haben. So, wir können mehr mit dem machen, aber das heißt nicht, dass wir plötzlich dadurch dann jetzt schlauer geworden sind oder kreativer oder sonst irgendwas.
Aber heißt es dann für dich auch, so wie du das beschrieben hast, einen Fuß zu fassen, ein Modell zu erschaffen, ein Geschäftsmodell zu erschaffen und dann in seiner Nische da eben erfolgreich zu sein und glücklich zu sein und so weiter. Heißt das für dich auch, dass du im Grunde sagst, okay, ich möchte in dieser Nische trotz alledem erstmal was erschaffen, was irgendwie neu ist, so. Aber es, trotzdem ist natürlich die Schwierigkeit, dass ja, dass dieser extreme Überfluss oder dieser Content, also eigentlich dieses, man muss ja trotzdem irgendwie schauen, wie man aus dem, aus diesem ganzen, aus dieser ganzen Krütze irgendwie hochkommt, oder? Also weil irgendjemand, also natürlich, oder reicht dir das, dass du sagst, okay, ich habe eine gewisse, ein gewisses Klientel, was dann eine, ein, also den Fan, der mich unterstützt oder der mein Projekt unterstützt?
Das würde mir reichen, wenn es die Infrastruktur, die es kostet, bezahlt. So, und also es muss schon funktionieren. Das, was ich schwierig finde, und das ist ja ein Dilemma, das ist so alt wie Kunst selber, ne? Also wenn ich etwas Kreatives schaffe, dann will ich durch das Werk bekannt und erfolgreich werden, aber ich will mich nicht kommerzialisieren. Das ist immer so ein bisschen Igittiba. Und das hast du auch in ganz vielen Läden, die kreativ arbeiten, dass sich immer die kreative Unit mit den Business, mit der Business Unit streitet. Die einen sind Sellouts, ne, und die anderen, die wollen am liebsten nur vor sich hin frickeln und in Ruhe gelassen werden. Aber trotzdem natürlich auch bewundert werden für das, was sie Tolles schaffen. So, das eine geht nicht ohne das andere, ne? Also du machst kein Business, wenn du nicht was Tolles schaffst. So, und gleichzeitig kann dein Business noch so toll sein, wenn es keiner sieht, keiner mitkriegt, nicht kommerzialisiert wird, dann bringt dir der ganze, ne, dann bringt dir es auch nichts. Also von daher muss das schon irgendwie so ein bisschen ineinander greifen. Und das ist ein, ich sage jetzt mal, dauerhaftes Dilemma, in dem man sich da bewegt. Und das ist auch ein Konflikt, der sich nicht lösen lässt. Man wird immer wieder Diskussionen über strategische, künstlerische Ausrichtungen, wie auch immer, haben. Man wird sich immer fragen müssen, wie passt denn das überhaupt mit der Refinanzierung zusammen? Was können wir da für neue Modelle entwickeln? Das ist immer und bei allem so, behaupte ich jetzt einfach mal so. Das ist ein Urkonflikt und den werden wir nicht lösen. Es ist nur spannend, wie man mit ihm umgeht und ob man es schafft, daraus zu wachsen.
Ich denke halt, wenn, also wenn ich generell an den Content-Überfluss, sagen wir mal, bei, weil wir es vorhin von Netflix hatten, also wenn man über Film nachdenkt in den heutigen Zeiten, wo Film natürlich auch teilweise, wenn jetzt Kinder keine wie filmische Bildung genossen haben, sag ich mal, weil solche alten Säcke wie ich das meiner Tochter wie zwangs eben auferlegt haben, auch irgendwelche alten Klassiker zu gucken, dann sie in etwa weiß, ah, okay, das ist ein Film, der ist wohl ganz gut, auch wenn er schon so angestaubt ist, aber werden ja trotzdem für heutige Generationen teilweise wird Film auch anders verstanden. Da steht dann bei Netflix Filme unter 90 Minuten, aber das ist kein, eigentlich sollte das kein Kriterium sein, einen Film zu gucken, weil wegen der Lauflänge, ja. Also so, das ist nur so ein Beispiel, ja. So, also es wird, Film wird ja ganz anders, wird ja mehr noch als Produkt rausgeworfen und die ganze Zeit, es wird nicht mehr so sehr als eben Kunstform. Und da ist dann die Frage, jetzt habe ich dieses Ganze, ich muss mich im Grunde ja daran gewöhnen, dass das jetzt also, dass es da so viel gibt. Jetzt kann ich sagen, im Umkehrschluss, früher gab es nicht so viel, aber das heißt nicht, dass die Filme, die ins Kino gekommen sind, die heute ganz normal als Streaming angeboten werden würden, dass die früher besser waren. Klar, ich bin dann verklärt und sage, ja, früher war es geiler, aber eigentlich nicht. Inhaltlich waren die genauso irgendwie. Nur die kamen, es gab halt nicht so viele und die kamen dann ins Kino und waren was Besonderes. Liefen dann da 5 Monate im Kino und haben dadurch so suggeriert, ich bin was Besonderes. Und heute sind sie nach einer Woche, freut sich jeder Filmemacher, wenn bei Netflix mal eine Woche aber auf Platz 1 war in den Charts, danach ist man in der Versenkung verschwunden. Ja, so, das kann halt eben passieren.
Ja, das ist eine unfassbare Form von Entwertung letztendlich auch.
Ja, auch, ja, genau. Das heißt, eigentlich muss ich da so durchschwimmen und muss irgendwie gucken, was ist jetzt ein guter Film? Was finde ich? Also, und da ist es, auf einmal muss ich mich ja sogar, wenn ich schon erwachsen bin, mich auf mich selber verlassen, weil das, was Netflix mir sagt, darauf kann ich mich eigentlich nicht verlassen, weil die eigentlich, das sind auch Algorithmen und so weiter und so fort. Das heißt, ich habe natürlich dadurch die Möglichkeit wieder, wie die Kunst zu finden, ja, also zu sagen, ich finde das gute Projekt, ich finde das Projekt, was auf mich, was mir gefällt, was ich als wichtig erachte oder so. Also ich finde, es ist Fluch und Segen. Ja.
Ja. Also ich kann mich da auch nicht auf eine für etwas entscheiden, Also vor allen Dingen nicht für so eine Kategorie wie gut oder schlecht. Ne? Also das geht gar nicht, finde ich. Und das würde es auch sehr rückwärtsgewandt machen, die ganze Diskussion. Aber ja, es wird einfach immer mehr Masse geben, es wird immer mehr Mittelmäßigkeit geben und es wird sicherlich nicht einfacher, bestimmte Perlen zu finden. So. Und wie man das definiert, wird auch eine interessante Frage werden. Also meine Perle kann ja eine andere sein als für dich. Wenn aber eine Plattform uns immer wieder dasselbe vorschlägt, weiß ich nicht, was das mit unserem Perlenverständnis macht auf lange Sicht und inwieweit ich eine andere Motivation habe als du, eine Perle zu suchen und sie auch als solches zu definieren. Also, ich sag mal so, wenn das Angebot wächst, werden dir die Algorithmen ja trotzdem nicht automatisch mehr vorschlagen, sondern sie werden Dinge vorschlagen, die dem, was du magst, möglichst nahe kommen und gleichzeitig für sie am besten kommerzialisiert werden kann. So, weil es gibt kein anderes Interesse, warum sie dir andere Dinge vorschlagen sollten. Und was das für Dynamiken entwickelt, das sehen wir jetzt gerade, ich glaube, ganz am Anfang. Also das ist die Spitze des Eisberges, die wir jetzt schon so erkennen können. Aber was das in letzter Konsequenz bedeutet...
Im Grunde begrenzen sie mich ja, wenn ich das mitmache, begrenzen sie mich ja in meiner, also zwangsläufig in dem Konsum natürlich und versuchen mich zu kategorisieren, aber letzten Endes auch in dem Verständnis für Kreativität oder für irgendwelche Unterhaltungsmedien, die mich interessieren, weil sie natürlich sagen, ja, wenn dir das gefällt, gefällt dir auch das. Aber nicht das, was da ganz hinten ist. Das gefällt dir wahrscheinlich nicht, weil du bist ja in dem Kreis. Das heißt, wenn ich nicht da freiwillig rausgehe und freiwillig selber das durchbreche und sage, das will ich eigentlich gar nicht, bin ich da eigentlich gefangen im Algorithmus.
Ja, richtig. Dir wird immer wieder dasselbe vorgeschlagen.
Ja, genau. Also eigentlich ist es furchtbar.
Oder was Ähnliches, ja. Aber das wird dir im Zweifelsfall gar nicht auffallen, weil du ja meinst, dass du einen freien Willen hast. Und wenn du jetzt... ein anderes Wort in die Suchmaschine eingibst oder bei YouTube oder wo auch immer, weil du einfach mal sagst, ha, ich habe letztens ein lustiges Wort gehört, danach gucke ich mal, dann denkst du ja letztendlich, dass du dir damit eine Freiheit zurückgewonnen hast. Die ist aber tatsächlich nur so ein bisschen eingebildet, weil dein Nutzerprofil wird trotzdem das Wort wieder in den Kontext setzen der Sachen, die du dir vorher reingezogen hast. Und nicht das Wort komplett neutral begreifen, so wie du es in einem anderen Kontext irgendwo auf der Straße gehört hast.
Weißt du, was ich damit ungefähr...
Ja, ja, ich weiß was. Ja, natürlich.
Also alles wird in den Kontext gesetzt von dem, was du vorher gemacht hast. Und das hat mit freier Wahl nichts zu tun. Ne? Also
ja, auch mit Weiterbildung von... Unterhaltung oder kreativen Sachen. Weißt du, wenn du es eigentlich aufs echte Leben projizierst, dann kann man ja auch sagen, wenn uns Dinge passieren, die uns vielleicht noch nicht vorher passiert sind, daran wachsen wir ja auch oder lernen daraus. So, wenn wir in komplett neue Situationen geworfen werden und nicht, wenn immer wieder sich alles wiederholt. Dann
müssen aber auch, dafür muss dein Geist aber auch offen genug sein. Weil es gibt genug Leute, die damit wahnsinnig überfordert sind. Die lieben ihre Routine und die wollen, dass der Tag gleich ist. Alles, was sie da rauskeult, ist ein erheblicher Stressfaktor. So, also ich glaube, wie gesagt, da passiert so viel auf einmal. Ich sage jetzt mal, oder passierte in der letzten Dekade so viel auf einmal, das können wir alles gar nicht verpacken. Wir haben noch nicht mal gecheckt, was Social Media eigentlich mit uns und unseren Hirnen macht. Und legen jetzt nochmal KI obendrauf. Also auf die eine Überforderung, die wir selber noch nicht mal verkraftet haben, legen wir jetzt noch den nächsten technologischen Entwicklungsschritt drauf, den wir noch nicht mal abschätzen können, was der für Folgen hat. Also, da bin ich noch sehr gespannt. Und da muss ich auch, was meine berufliche Ausrichtung anbelangt, eben darüber denke ich am meisten nach. Nämlich, okay, wenn ich mich da in so einer ständigen Überforderungssituation eigentlich, wenn man mal ganz ehrlich ist, befinde, was würde mir dieses Überforderungsgefühl denn nehmen? Also das kann einmal etwas nostalgisch rückwärtsgewandtes sein, alte Klassiker gucken und ne, also jetzt für auf den Bewegtbildbereich irgendwie angewendet, ne? Also letztendlich mit Dingen, die ich gewohnt bin, das immer wieder mir vor Augen zu führen, um diese Masse von außen nicht zu kriegen. Oder ich orientiere mich eben an gewissen Marken oder an gewissen Menschen, denen ich dann meine Aufmerksamkeit schenke und durch die ich mich dann bilden lasse. So. Und ich glaube, dieses Prinzip ist noch eine Weile gültig, so, dass Menschen sich so orientieren. Und wenn man es zum Beispiel schafft, Inhaltemarken mit einem gewissen Inhalteversprechen zu entwickeln, dann funktioniert es auch, wenn man kuratiert und nur eine Auswahl von Dingen anbietet. Und es wird trotzdem eine Bereicherung sein und nicht als Einschränkung empfohlen, weil ja nur das Angebot so klein ist. Also von daher glaube ich, dass sowas funktionieren kann.
Also ja, also ich glaube, wenn man es auf den Alltag von Menschen projiziert, dann würde ich sagen, so natürlich dieses echte Erlebnis, also ich kenne das auch von meiner Tochter, die ist jetzt 16 Jahre alt und die, natürlich haben die viel das Handy in der Hand und natürlich machen die sich selber dann irgendwelche so Einschränkungen, wo das Handy dann nicht, da kannst du die Apps nicht nutzen und so ein Zeug dann von dann bis dann und weil sie dann selber sich beschränken wollen und so. Aber sie gehen halt auf der anderen Seite auch unglaublich viel raus und weg. Also sie sind, es ist nicht dieses echte, geht nicht flöten. Also so dieses Klischee von dem Jugendlichen, der den ganzen Tag vor der Kiste hockt. Also ich habe früher auch vor der Kiste gehockt und da gab es noch kein Internet. Da gab es dann andere Sachen. Und dann trotzdem hat man sehr viel am Leben draußen teilgenommen und so. Ich weiß gar nicht, welche Kinder den ganzen Tag das alles machen.
Oh, ich kenne ja schon welche.
Ja, natürlich gibt es die auch, aber es ist nicht grundlegend so. Die Leute, Menschen, die ich erlebe, junge Leute, die sehnen sich nach echten Dingen und die sehnen sich auch ein bisschen nach einer gewissen Einschränkung und nach einer gewissen Übersicht. Die finden dieses totale Komplettangebot, diesen Überfluss an Content, der im Internet stattfindet, auch teilweise als Belastung.
Ja, du, die AfD ist bei den Jungen besonders stark.
Ja, das sagt meine Tochter auch tatsächlich. Ja.
Weil sie auch, sich ja. nach klaren Regeln sehnen, offensichtlich.
Ja, ja,
überfordert sind mit diesem Ganzen, mit dieser ganzen Auswahl, Freiheit und allem, was damit verbunden ist. Und jetzt konservativer sind als ihre Omas. Also, für mich, das ist mindblowing, ja. Hätte ich niemals erwartet, tatsächlich, dass ich zu Lebzeiten eine Generation mitkriege, die spießiger ist als meine Oma.
Ja.
Aber das ist diese, ja, wirklich, ich bin schockiert. Und die, ne, und die sitzen dann, also ich war letztens im Greifswald, ich bewege mich sehr viel in Ostdeutschland, ehemaligen Ostdeutschland, und da siehst du das, ne? Da stehen die Omas gegen rechts vor dem AfD-Stand und die Kiddies stehen davor und würden am liebsten unterschreiben, ne? Also mindblowing. Also dieses Sicherheitsbedürfnis, das sollten wir nicht unterschätzen. Wir sind eine Generation, die aus einer Konservativität heraus Freiheit entwickeln durfte. Und wer in den 90ern gefeiert hat, der weiß, no limits. So. Und das hat sich bis in die 2000er reingezogen. Seitdem dreht sich das ganze Ding hier mal, aber in einer doch, also für mich, überraschend schnellen Geschwindigkeit, sodass wir jetzt halt eben eine junge Generation sehen, die sich selbst gern beschränkt, die Regeln haben will, weil sie mit dieser ganzen Vielfalt, dem Ganzen, was da auf uns einbricht, nicht klarkommen. Das muss man, glaube ich, ganz einfach so feststellen. Und natürlich gibt es da, ist weiterhin die Palette der jungen Menschen genauso vielfältig wie der Älteren. Ja, das ist ein Regenbogen und der eine geht gern raus und der andere bleibt gern zu Hause und so. Das war auch schon immer so. Aber ich glaube, jetzt sehen wir es halt in extremen Verhaltensweisen, die daraus entstehen. Also wenn aus Jungs, die gerne mal zu Hause bleiben und Computer spielen, auch gerne mal ein Wochenende lang, jetzt plötzlich in der Spitze der Entwicklung hardcore isolierte Incels werden, die in ihrem Keller sitzen und in illegalen Foren illegale Inhalte teilen, um damit Frauen abzuwerten, dann ist das ein anderes Level. So. Davon, von den Perfs gab es auch immer mal, schon immer welche. Und da würde ich auch behaupten, das sind x von 100 und dieser Anteil bleibt gleich. Aber die können jetzt viel mehr Bambule miteinander machen. Deswegen kommt uns das auch alles mächtiger vor. Ja? Ist ja auch die Gefahr, dass wir auch Gefahren überschätzen, weil wir denken, oh Gott, ne? Oh mein Gott, jetzt auch gerade, oh mein Gott, jeder Fünfte wählt die AfD.
Da ist sie wieder, die AfD. Ich komme auch nicht aus dem Thema raus, merke ich.
Ja, aber das ist also diese Bewegung und die, also ich finde so gesellschaftliche Phänomene und Entwicklungen, die sich da gerade so auftun, dafür ist AfD halt einfach unfassbar plakativ.
Ja.
Also es ist so eine Blaupause für, oh mein Gott, sind wir uns überhaupt bewusst geworden, was wir mit diesen und jenen Dingen, die wir da mal so eingeführt haben, eigentlich anrichten? So. Und wie können wir das Rad wieder zurückdrehen? So, und da ist das, da sind für mich so bestimmte Sachen, also zum Beispiel diese, ne, jeder Fünfte wählt und so. Das ist ja nur bedingt richtig, weil wir von den Leuten sprechen müssen, die A, erstmal wahlberechtigt sind und dann werden nochmal 14, 15 Millionen Leute ausgeschlossen, die nicht wählen dürfen
Einwanderungsgründen.
Ja. So, das heißt, wir reden hier nicht von 80 Millionen Leuten, die in Deutschland wählen, also die in Deutschland leben, davon nicht jeder Fünfte, sondern jeder Fünfte von dem, was dann halt letztendlich überbleibt. Und das sind was irgendwas zwischen 50 und 60 Millionen.
Ja, genau. Ja.
Davon jeder Fünfte. Ne? Also auch da machen wir die, also weil ich würde jetzt einfach mal behaupten, die Leute mit Migrationshintergrund, davon würden die wenigsten AfD wählen. Ich glaube, wenn die alle wählen dürften, würde das Verhältnis auch anders aussehen. Dann würden wir auch ein größeres Sicherheitsgefühl in dem entwickeln können, dass wir immer noch mehr sind als so ein paar Blauis, die irgendwie meinen, das ist eine gute Idee. So, kann ich mir sehr, sehr gut
vorstellen. Wahrscheinlich, weil es gibt, da muss man sagen, auch zum Beispiel die südamerikanische, mexikanische Einwanderer, gibt es auch einen großen Prozentsatz, der Trump gewählt hat. Also so, da wäre ich vorsichtig mit den Prognosen, weil das weiß man nie so genau, weil die Botschaften sehr simpel sind und nicht jeder, also jetzt mal ganz egal wer, aber nicht jeder unserer Bevölkerung sie noch alle hat, sag ich mal, also so oder jetzt irgendwie total intelligent alles durchschauen kann, wenn es schon Leute sind. Ich kenne ja selbst Leute, die AfD wählen, die ja sagen, ja, es ist, ich blick das nicht so alles durch, aber so manche Parolen erreichen diese Leute dann und die packen die emotional an und sagen, ja, das ist doch richtig. Und da weiß ich nicht, ob jetzt, sagen wir mal, so ein Migrationsanteil, dass dann alle durchweg sagen, nee, Moment mal, die sind doch ausländerfeindlich, oder? Also, wenn vielleicht...
Ich hab mal in der Bahn eine Inderin kennengelernt, die mir erklärt hat, innerhalb eines 10-Minuten-Rides, dass sie die AfD wählen würde, weil sie ja Hunde mag. Und die Muslimen, die mögen ja keine Hunde. Und die AfD mögen keine Muslime und deswegen wählt sie die Muslime. Also eigentlich wählt eine Inderin die AfD, weil Muslime keine Hunde mögen. Das war ihre Logik. Also seit ich das gehört habe, mache ich mir auch keine Illusionen mehr darum, aus welchen hanebüchenen Gründen man eine Partei wählen kann. So, ja, die können ganz absurd sein und das hat tatsächlich auch nichts mit der Herkunft zu tun. Und nur weil man aus einem anderen Land kommt, heißt es noch längst nicht, dass man linksorientiert ist. Ne?
Ja,
also eben. Auch das, ne, schon klar. Ich glaube nur ganz einfach immer wieder an diese, ich weiß nicht, Pareto-Regel 80-20 oder was. Ja? Aber das, wenn du 100 Leute in die Reihe stellst, haben halt mit 20 Leuten einen Knall, 15 Leute sind kreativ, 5 sind rechts. Also, dass es bestimmte Verhältnisse gibt innerhalb einer, ja, wirklich.
Ja, nur 20 haben den Knall. Okay, gut. Ja, das ist, okay.
Das werden jetzt immer mehr aufgrund von bestimmten Entwicklungen. Aber ich glaube an bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse, die schon immer irgendwie ähnlich waren, sagen wir es mal
ja,
so.
Ja, ja. Hm. Ja, möglicherweise ist das so. Das
so, und da glaube ich, wenn ich jetzt die Masse, wenn wir jetzt die Masse nehmen würden, dass der überwiegende Teil sich genauso entscheiden würde wie der überwiegende Teil an Wahlberechtigten. So. Und der geht nicht ins Extrem.
Ja, ja. Ja.
Ne, deswegen haben wir auch, also deswegen bewegt sich auch viel im Mittelmäßigen und im Mediokren, auch im Medienbereich, weil viele würden gar nicht erkennen, was jetzt wahnsinnig kreativ und qualitativ hochwertig ist, genauso wenig wie viele Leute überhaupt nicht erkennen würden, was sie da gerade für einen Rotz gucken. Und in der Mitte ist die Masse. So. Und die wird bespielt. Und die wird auf großen Plattformen eben ganz besonders bespielt.
Hm.
Also in 2 Jahren wird auch jede Netflix-Serie mehr oder weniger gleich aussehen.
Ja, ist ja fast jetzt schon so. Also,
das die ist wählen ja auch nach bestimmten Daten aus,
ja,
wie die nächste Serie zu sein hat.
Ja, ja, genau. Wenn, ja, ja, ich weiß, dass es immer halt gleich aussieht. Das ist
so.
Aber wenn man den Bogen zurückmacht, zum Beispiel, das ist jetzt vor kurzem habe ich mir so ein Apple Plus TV-Abo geholt für den eigenen, also für den Streaming-Content, was sie selber produzieren. Jetzt ist das ja so, Apple hat ja gefühlt nur 20 Filme da und 5 Serien. Die sind auch, also ich habe noch nicht alle geguckt, aber die ich bis jetzt gesehen habe, ganz gut. Und es gibt auch teilweise Sachen wie Killers of the Flower Moon von Scorsese oder so, was die ins Kino gebracht haben, wo man jetzt nicht direkt, wenn man den Film sieht, sagt, ah, der sieht aus wie ein Streaming-Film. Und da ist, irgendwas macht Apple da ja besser, würde ich sagen. Vielleicht haben sie andere Leute, die irgendwie, keine Ahnung, ich weiß es nicht genau, oder wollen natürlich immer dieser Apple-Anspruch, ich möchte was Besonderes sein, vielleicht spielt das da eine Rolle. Ja.
Die Marke, absolut.
Die Marke, aber da kommt das dem Ganzen ja zugute. Ja, also so da, ich habe jetzt gerade die James-Bond-Rechte wurden ja jetzt gerade an Amazon verkauft von der Frau Brokkoli, da haben wir sie wieder,
die Frau Brokkoli. Da haben wir sie, die Brokkoli, da ist sie.
Ja, die jetzt nicht mehr alleine.
Cruise, die hatte auch so einen komischen Namen, egal.
Wer?
Von Cruise, die hatten auch so einen komischen Namen, aber ich komme nicht mehr drauf.
Achso, Impossible, Mission Impossible, ja. Und dann habe ich gedacht, oh, das, also ich bin da, sehe das eher sehr schwarz, dass man da an Amazon, wenn ich mir sehe, was Amazon selber produziert, wird mir Angst und Bange, wenn die James Bond produzieren sollen. Und da wäre doch Apple zum Beispiel der bessere. Also da wäre doch jemand, der vielleicht ein bisschen, also nicht rückständiger, aber so ein bisschen altmodischer produziert, ein bisschen mehr kinoartig produziert, eigentlich besser. Und so wird das immer mehr alles eine Suppe, habe ich das Gefühl. Ja? Also alles wird eine Suppe. Es wird sogar James Bond eine Suppe. Ja? Und es gibt dann 1000 James Bond Spin-Off-Serien und das und dies und hast du nicht gesehen und dann denkst und okay. Und ist das dann die Zukunft, in der ich medial leben möchte? Ja?
Richtig. Also du wirst dann eben nur noch große Content-Universen haben, eigene Markenwelten. Ne, da ist es wieder das Thema Marke. Das haben die auch erkannt. Und sagen, ich baue jetzt eine Marke um James Bond. Und ne, dann gibt es dann halt eine, wie du schon sagst, eine Serie von Q und so. Das wird da 100 Mark und eine Mofa, mit Sicherheit. Aber klar, dann hast du halt eben nur noch 5 große Markenwelten. Und der Rest wird es schwer haben, durchzukommen, ja. Das ist der Hintergrund, warum ich sage, und genau für diese 5, da sehe ich meinen Arbeitseinsatz. Da sehe ich, okay, und damit diese 5 noch in Zukunft gefunden werden, bin ich bereit, mir da Gedanken drum zu machen, wie das denn funktionieren kann.
Ich will dich nochmal zum Schluss fragen, so deine Einschätzung nach, jetzt, es gibt ein paar Leute, die ich kenne, Schauspieler oder Ding und so weiter, die irgendwie ihre Projekte oder auch Produzenten oder so, die Projekte haben und die kriegen die nicht mehr beim Fernsehen unter. Das Fernsehen möchte, das ist nicht mehr von Interesse. Und dann gehen die ins Internet. Also dann gehen die, sagen die, ich mache jetzt einen YouTube-Channel halt dann mit meinem Content. Und natürlich gibt es ja auch sowas wie Kabarettist Matthias Richtling, der geht jetzt auch nur, der ist auch nur noch im Internet. Der ist SWR, auf der SWR-Seite, ja. Hat er mir da erzählt in meiner Sendung, ich wusste das gar, also habe das gar nicht mitgekriegt, aber Ja, so, der sagt, die ganzen Werkstätten, wo meine Kostüme und meine Requisiten gebaut werden, machen alle zu, braucht keiner mehr. Was ist denn das deiner Einschätzung nach für eine Entwicklung? Also das letzten Endes, ich meine, diese alten Generationen müssen sich ja jetzt erstmal daran gewöhnen, haben dann ja schon Hoffnung, auf YouTube irgendwie Leute zu erreichen. Bei manchen Projekten habe ich aber das Gefühl, das ist halt auch dann eins von ganz, ganz vielen. Das ist ganz schwierig. Da nutzt der Name auch nichts mehr. Also ich merke das ja selber. Ich habe ja irgendwie so Leute in meiner Sendung, die sind früher bei 3 nach 9 aufgetaucht und dann haben alle gesagt, boah, toll. Und heute im Internet interessiert es heutzutage niemanden mehr. Ob bei mir der Ute Lemper rumrennt oder das interessiert keinen mehr, weil sie im Internet keine Nische hat so richtig. Ja,
ja, ist eine schwierige Frage. Also alles in allem sehe ich halt eine
Masse. Oh, da ist der Hund, das ist super, Entschuldigung, da ist der Hund. Hinter dir ist, ja, da ist er. Hallo.
Da liegt er.
Da, oh.
Ja, hat schon wieder Bock rauszugehen. Ja, ja, also es ist tatsächlich eine schwierige Frage, weil und es steht und fällt damit, wie viele unterschiedliche Plattformen es geben wird und sich auch halten über Jahre. Und was die, weil es ist letztendlich durch die Masse passiert ganz automatisch so eine gewisse Entwertung. Andererseits ist es jetzt halt für Leute wie dich und für mich möglich, tolle Formate zu produzieren, indem wir uns einfach vor eine Kamera setzen mit einem Mikro und das war's. Yeah. So, das heißt, wir haben zweierlei Entwicklungen, nämlich, dass der hochwertig produzierte Content immer hochwertig produzierter Content bleiben wird. Wenn er toll aussehen soll, wenn er einen super Inhalt haben soll, wird er viel Geld kosten. Das ist und war immer ein defizitäres Geschäft. Wenn ein Studio Filme produziert, werden von 10 Filmen 8 Medium bis gar kein Erfolg und 20% sind die, die erfolgreich sind und den Rest mit durchziehen und den ganzen Laden finanzieren. Und das ist überall so und in jeder Branche hast du 2 Erfolgsprodukte und den Rest nimmst du so mit oder musst du mit durchziehen oder keine Ahnung was. Und genauso wird es auch immer bleiben. So, das heißt aber, dass es maximal eine Handvoll großer Content-Firmen geben wird, die es sich noch leisten können, hochwertigen Content zu produzieren. Der Rest wird sein, du und ich sitzen vor einer Kamera und unterhalten uns über irgendein Thema. Oder es werden Gags gemacht, TikTok-Style, Kamera von da, kann man einmal so hinsetzen, einmal so rum, dann noch ein Handtuch über den Kopf, dann ist es eine Frau. So, das ist leider Gottes, ja, eine Simplifizierung, die zuerst neu war. Group, ne? Irgendwelche Leute setzen sich vor Kameras und machen irgendwas. Das war eine Faszination, an die da verbunden ist. Dann wurde es ein Erfolg. Und jetzt passiert genau dasselbe wie in jeder anderen Szene auch. Da gibt es bestimmte Stars und andere nicht. Und dadurch, dass es so viele machen können, erweckt es den Eindruck, als ob jeder Dritte jetzt irgendwie damit erfolgreich ist oder so. Aber nein, es gibt nur einen Mr. Beast. Und der Nächste, der da kommt, hat so einen Abstand dahinter. So, und dann kommt tak, 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 die anderen. Aber der Mr. Beast oder vergleichbare Leute einer solchen Szene sind die neuen Michael Jacksons, aber eben nur in dieser Szene. Mr. Beast könnte an mir vorbeilaufen, ich würde den nicht erkennen. So, interessiert mich auch nicht, wird es auch niemals. So, ne, von daher ist das wirklich eine schwierige Frage, wohin sich das entwickelt. Ich glaube, vor allen Dingen eben, wie gesagt, mit einer medialen Superüberforderung, mit der mehr Menschen als weniger schlecht klarkommen. Ich glaube, es wird sehr viel mediokren Content geben. Mit KI wird das Ganze auch noch furchtbar gleich aussehen. Also allein die Ästhetik. Und Independent-Anbieter sind, also egal, ob es Produzenten sind oder Plattformen oder sonst irgendwas, denen sei ans Herz gelegt, dass sie sich zusammentun und nicht jeder versucht, sein eigenes Ding zu machen. Weil das wird immer schwieriger.
Ja, ich meine, ich finde halt so, irgendwann jetzt letztens als Gottschalk bei Stefan Raab war in seiner Show, als es noch nur als Stream gelaufen ist, dann haben die kurz über diese Entwicklung gesprochen und Gottschalk natürlich so in seinem alten weißen Mann-Tradition jetzt mittlerweile sagt halt dann, das ist ganz schrecklich, dass jeder eigentlich eine Kamera aufstellen kann, kann was machen. Wir mussten dann noch irgendwie durch die harte Radioschule und Stefan Raab hat genau das Gegenteil gesagt. Er hat gesagt, ja, aber es ist eigentlich ja ganz toll, weil man natürlich dann auch vielleicht was finden kann, also oder jemanden finden kann, der sehr talentiert ist. Er kann sich selbst, er hat es selbst in der Hand. Und das finde ich ja schon immer noch das Spannende dabei. Es gibt auch Leute, die sind natürlich dann meistens so auch schon vielleicht ein bisschen älter, die sagen, ich glaube auch noch an den Live-Event. Also ich glaube auch noch, weißt du, dieses, das sage ich ganz gerne in der Sendung, dieses Wort Wiederholung, ja, wo man sagt, was ist eine Wiederholung? Also im Medienbereich, es gibt keine Wiederholung mehr, seit es Streaming-Anbieter gibt oder Streaming-Dienste, von dass jeder Sender einen Streaming-Dienst hat. Dann kann man nicht sagen, wann wird die Sendung eigentlich wiederholt? Das gibt es nicht mehr, ja. Aber diese Idee natürlich eines Live-Events, was man theoretisch, die sagen, ja, das wird immer, wenn man das richtig macht, wird es vielleicht auch irgendwann wieder funktionieren, dass man sagt, da gibt es etwas, kannst du dir live.
Das jetzt noch.
Und dann, das ist dann, und vielleicht ist es dann auch weg. Also, das ist ja auch diese Reduzierung, weißt du, dass man vielleicht sagt, vielleicht muss man was schaffen, was wieder reduzierend wirkt. Wo die Leute sagen, wenn ich es nicht gucke, verpasse ich es. Weil irgendwie haben die Leute ja trotzdem so eine Sehnsucht danach, ja, nach dieser Beschränkung, ja.
Ja, also ich glaube, ich meine, vielleicht passiert die automatisch dadurch, dass jetzt alles auch immer teurer wird, sie für jeden Streaming-Service mehr ausgeben müssen oder sich mit Werbung so zuballern lassen müssen, dass ja, schwindelig wird. Also es sind immer solche Erweiterungs- und wieder, ne, also letztendlich kommen Dinge wieder. Es passiert eine Erweiterung von Dingen, dann die Beschränkung, dann gehen wir wieder, ne? Also das sind immer so Wellenbewegungen, habe ich den Eindruck.
Nee.
So, und in dem Sinne ist das auch so, ja, weil wir jetzt gerade hatten wir den Trend, dass, und der hat ein paar Jahre gedauert, das dürfen wir nicht vergessen, dass das für uns neu ist, Dinge sofort machen zu können und sofort sehen zu können und sofort finden zu können und so. Das ist immer noch ein Prozess, mit dem wir noch nicht klarkommen. Ich finde es immer so lustig, dass alle über den Satz lachen und seit Jahren lachen, den Angela Merkel mal gesagt hat, dass das Internet für uns Neuland ist. Das ist es. Und das ist es auch immer noch. Auch Social Media ist noch absolutes Neuland für uns. Wir haben noch keine Ahnung, was das mit uns macht, auf lange Sicht. Und wie das unsere Wahrnehmung verzerrt und verändert und so. Und das sieht man jetzt an solchen Phänomenen. Und erstmal war dieses geile, oh geil, alles ist zu jedem Zeitpunkt überall verfügbar. Wonach jetzt wieder eine Phase kommen wird, und da bin ich auch ganz fest überzeugt, in dem einzelne Talente, die besonders groß sind, sagen, hey, die Sendung kommt erst am Mittwoch. Und deswegen müsst ihr alle dabei sein. Deswegen haben die auch zigtausend parallele Views, wenn die irgendwie so eine super Gaming-Irgendwas-Show machen. Weil das kommt halt nicht vor Mittwoch um 20 Uhr. Und da hast du es wieder. Da hast du den Live-Event wieder, bei dem die Kiddies drauf warten, vorm Rechner, bis Lagerfeuer-Content kommt, wie es immer so schön in der Szene heißt. Ich hasse dieses Wort wie die Pest. Und genauso ist es bei Sportevents. Die kannst du nicht vorziehen. Eine Wiederholung ist witzlos. Das heißt, on point. Und da werden jetzt auch tatsächlich ganz viele neue Streaming-Services entstehen mit Dein und so fing das ja an. Aber da wird es noch ein paar, da wird es in den nächsten Jahren noch ein paar mehr geben, die meinen, mit Livestreams und mit Sport-Live-Events da noch eine Mark verdienen zu können, Nischensportarten auf Plattformen zu bringen und live zu übertragen und sowas. Da ist auch noch eine Menge Musik für Neues. So, die Frage ist halt immer, wie schaffst du sowas wirklich refinanzierbar zu machen from the scratch? Das können, also eigentlich gibt es keine Plattform, die das kann und die das auch macht. Und viele Streaming-Services sind ja Mischmodelle. Also ein Apple beispielsweise verkauft Hardware. Ein Amazon liefert Sachen und stellt Sachen inzwischen auch selbst her. Das ist nicht deren Kerngeschäft, Filme zu produzieren. Weder für Apple, noch für Amazon, noch für ein Samsung, die jetzt auch mit TV Plus ihr eigenes TV-Angebot
haben. Aber Netflix macht das, oder?
Netflix ist einer der wenigen, die tatsächlich allein durch das Streaming-Geschäft profitabel sein wollen. Und das, sind sie ja nur bedingt, wenn man da mal genau hinguckt. Disney verdient auch mit den Vergnügungsparks mehr Geld als mit dem Produzieren von Animationsfilmen.
Ja, das ist auch sehr teuer da, das muss man sagen, wenn man da ist.
Ja, Content ist, wenn du es teuer machst, in der Regel ein defizitäres Geschäft.
Okay.
Fertig. So, deswegen ist das für Streaming only, die auch noch selber produzieren, fast unmöglich, hochwertige Serien am laufenden Band zu produzieren und das profitabel zu machen.
Ja, es bleibt spannend, würde ich sagen.
Es bleibt spannend, es gibt immer was zu tun, ja. Und vor allen Dingen für Independent-Produzenten.
Ja. Ja, liebe Britta, ich finde es sehr spannend, mit dir über dieses Thema zu sprechen. Du weißt da sehr, sehr viel und es ist einfach interessant, diesen Insider-Blick auch mal zu erfahren. Ja, ich hoffe und wünsche dir, dass du erfolgreich bist und bist du ja schon, aber noch weiterhin erfolgreich bist mit deinen Projekten.
Na, schauen wir mal. Also das nächste ist auf jeden Fall ein Projekt, das sich um Videopodcasts dreht, die ich auf unterschiedliche Streaming-Plattformen bringen möchte, wo sie vorher noch nicht waren. Weil heute sind sie auf YouTube und auf Spotify, aber warum sollten sie nicht auf Smart-TVs laufen, auf Streaming-Services laufen, als linearer Kanal oder On-Demand? Und da will ich mal gucken, ob es dafür genug Leute gibt, die sich dafür interessieren, mit dieser Dachmarke, Talk Now Network heißt es, im Prinzip ein funktionierendes Ökosystem zu entwickeln, das vielleicht in den Genossenschaften mündet. Mal gucken. Wir werden es rausfinden.
Okay.
Du bist herzlich gerne eingeladen. Ich schicke dir auch gerne mal Infos zu. Du machst auch einen Videopodcast. Kannst auch mitmachen, wenn du willst.
Jetzt haben wir uns voll verquatscht. Tage. Aber es war trotzdem war ja cool.
Kannst du einfach zwischendurch was rausschneiden?
Nee. So, ja, mal gucken, so. Mal sehen. Also den Hund lasse ich drin auf jeden Fall.
Soll ich ihn doch mal zeigen?
Ja, gerne, ja.
Weißt du, weil Tittentiere, Terror, Tote, die 5 Ts, die funktionieren ja immer, ne?
Ja, absolut. Also deswegen, Tiere ist immer super. Hunde vor allem ja auch.
Der ist weggelaufen, der Hund. Der liegt jetzt
nein, er ist kamerascheu oder was?
Mhm, ja.
Tatsächlich.
Also, wie die Besitzerin.
Wie
Buddy. Buddy oder Nobody von der Leine, auch genannt. Und da kommt jetzt einfach, der guckt mich jetzt einfach von da hinten an und sagt sich, nö, warum soll ich denn jetzt kommen? Und weil es da hinten so unaufgeräumt ist, gehe ich jetzt nicht mit dir darüber. Oder mit euch allen 10, die zugucken.
Ach Quatsch, die Sendung geht doch viral. Das sind
ja, das hoffe ich.
Hunderttausende, die jetzt sich sehen.
Um Kopf und Kragen habe ich mich wahrscheinlich schon wieder geschnappt.
Okay, also bleib noch dran, aber offiziell alles Gute, liebe Britta. Und ich hoffe, wir bleiben in Kontakt natürlich.
Mit Sicherheit.
Okay, gut. Mach's gut, ich wünsche dir alles Gute.
Jo, bis dann. Ciao, ciao.